Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die ukrainische Regierung will wieder Panzer in die Krisengebiete des Landes schicken. Auch um ein brutales Verbrechen an einem Lokalpolitiker zu sühnen. Unsere Tagesthemen. Mord in der Ostukraine, Spurensuche in Slawjansk. Außerdem Aufstand am Mount Everest, der Streik der Sherpas und Ende gut, alles gut, Shakespeares 450. Geburtstag. Wer regiert eigentlich im Osten der Ukraine? Seit Wochen nun schon kontrollieren dort pro-russische Separatisten Verwaltungen und Geheimdienste. Die Übergangsregierung in Kiew hat erneut einen groß angelegten Antiterror-Einsatz, wie sie es nennen, angekündigt. Aber schon der erste scheiterte kläglich daran, dass die Panzer aus Kiew von wütenden Anwohnern auf den Straßen gestoppt wurden. Es ist ein gefährliches Machtvakuum, das in der Region herrscht und das nun bewaffnete Einheiten füllen. Von wem diese gesteuert werden, bleibt ungewiss. Sicher aber ist, dass sie mit äußerster Brutalität gegen ihre Gegner vorgehen. In der Nähe von Slawjansk wurde die Leiche eines Lokalpolitikers gefunden, der ein Anhänger der Regierung in Kiew war. Die Separatisten behaupten, die Täter seien Rechtsradikale aus Kiew. Golina Atay berichtet.
Szenen aus Horlivka, eine Großstadt im Osten der Ukraine, vor 6 Tagen. Stadtrat Volodymyr Rybak, der Mann in der schwarzen Jacke, will an seinen Arbeitsplatz und dort die Flagge der Separatisten herunterholen. Er wird als Verräter beschimpft und bedrängt. In einen Kofferraum mit ihm, sagt jemand, Rybak gehört der Partei des derzeitigen Präsidenten an, die Partei, die in Kiew jetzt regiert. Die Partei von Julia Timoschenko. Gestern wurde seine Leiche gefunden. Der Magen aufgeschlitzt, das Gesicht von Folterspuren entstellt, in einem See ertrunken. Das ist sein Parteifreund. Er hat seit dem Tod seines Gefährten stets eine Pistole dabei. Wir dachten früher mal, dass unsere Feinde die Anhänger von Janukowitsch seien oder lokale Banden. Aber wir sehen, dass gewöhnliche Kriminelle nicht sind im Vergleich zu prorussischen Anhängern, russischen Soldaten und Agenten hier. Sein Parteifreund Volodymyr Rybak war Ex-Polizist und für seine Direktheit bekannt. Er hatte einigen Separatisten offen seine Meinung gesagt. Vorher schlugen seine Feinde Scheiben ein, jetzt morden sie, erzählt uns Dorfbürgermeister Wisolkin. Mir und einem Freund wurde geraten, die Gegend hier zu verlassen. Ich konnte nicht alles stehen und liegen lassen, die ganze Parteiarbeit und alles. Ich habe erst einmal meine Familie in die Zentralukraine gebracht, als die Milizen hier ankamen. Slawjansk, die Nachbarstadt, Hochburg der prorussischen Milizen. Hier in der Nähe wurde die Leiche von Volodymyr Rybak gefunden. Jeden Nachmittag gibt ein selbsternannter Bürgermeister hier eine Pressekonferenz. Seine Wortwahl ist grob, seine Botschaften meist herabwürdigend. Weiß er, was mit dem gefolterten Stadtrat passiert ist? Nach allen Anzeichen ist diese Tat vom rechten Sektor begangen worden, weil kein anderer einen solch bestialischen Mord begehen könnte. Vor den oft fassungslosen Journalisten prahlt er, bereits 10 Gefangene in seiner Gewalt zu haben, auch einen bekannten US-Journalisten, der natürlich für die Faschisten in Kiew arbeite. Wenn Dorfbürgermeister Wisolkin als Faschist beschimpft wird, zeigt er den Menschen sein teuerstes Andenken im Büro, ein Stahlhelm und die Utensilien eines russischen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wisolkin hat Angst vor der Zukunft. Wir verstehen nicht, ob Kiew uns aufgegeben hat. Wir bekommen keine Antwort von denen. Haben sie uns verlassen? Sind wir alleine? Oder kämpfen wir und sie unterstützen uns? So wie es aussehe, werde er die Ostukraine bald verlassen.
Tja, schlimme Bilder, die die Wut auf ukrainischer Seite sicher schüren dürften. Die russische Seite erklärte heute, sollten russische Bürger oder Interessen in der Ukraine attackiert werden, würde Moskau jetzt eingreifen. Fragen wir Birgit Firnich in Kiew. Birgit, wie reagiert die Führung in Kiew auf diese neuen Drohungen aus Moskau?
Na, die Antiterrorgesetze, die Antiterrormaßnahmen, die heute im Kabinett eingeführt worden sind, wirken eher wie eine Maßnahme einer Regierung, die mit dem Rücken zur Wand steht. Stolz wurde da verkündet, dass mittlerweile schon 6000 Waffen beschlagnahmt worden werden. Doch wen soll das beeindrucken? Vor allem nicht die Separatisten, die im Osten des Landes die Rathäuser besetzt halten. Also jeder weiß hier eigentlich, dass es sich um eine schwache Regierung handelt, vor allem auch die Menschen auf dem Maidan hier hinter mir. Sie haben heute ein Friedenskonzert gehalten. Mittlerweile ist der Maidan zu einer Art politischem Forum geworden. Jeden Abend kommen die Menschen. Eigentlich wollen sie über die Präsidentschaftswahlen am 25. Mai reden, über die Kandidaten, aber sie kommen einfach nicht zur Ruhe. Heute war natürlich Lavrov und seine Äußerungen das Thema, über das sie sprachen. Die einen meinten, wenn Russland einmarschieren will in der Ukraine, dann werden sie einen Anlass finden. Andere dagegen gaben sich kampfesmutig und meinten, wir sind hier nicht in Tschetschenien, wir Ukrainer werden uns wehren. Also dennoch, unterm Strich hatte ich den Eindruck, dass die Leute ganz klar wissen, ihre Regierung ist schwach und sie kann dem eigentlich nichts entgegensetzen.
Danke, Birgit Firnich in Kiew. Und von Kiew und vom Osten der Ukraine kommen wir jetzt ganz in den Westen. Nämlich nach Moldawien. Denn dort könnte sich der nächste Schauplatz der Auseinandersetzungen zwischen Kiew und Moskau befinden. Es geht um diesen kleinen Landstrich namens Transnistrien, sozusagen das Anhängsel von Moldawien, in dem der Konflikt nach dem gleichen Muster wie auf der Krim abläuft. Auch in Transnistrien lebt eine russischsprachige Mehrheit, die sich gerne Russland angliedern würde. Es gibt russische Soldaten, die dort stationiert sind. Das Land ist zerrissen zwischen Ost und West. Denn schon lange, seit Ende der Sowjetunion, schwelt der Konflikt mit den Moldawiern, in deren Staatsgefüge die Transnistrier sich nie zu Hause gefühlt haben. Auch wie im Fall der Ukraine wollte Moldawien im Juni eigentlich ein EU-Assoziierungsabkommen unterschreiben. Doch bei seinem Besuch heute in der moldawischen Hauptstadt Chișinău hat sich Außenminister Steinmeier hier mit seinem französischen Kollegen Fabius gegen einen EU-Beitritt Moldawiens ausgesprochen. Ja, vielleicht haben die Europäer ein wenig Druck herausnehmen wollen als Signal Richtung Russland und aus Sorge, hier am Rande Moldawiens könnte sich Geschichte wiederholen. Jörg Brücher über einen kleinen Landstrich im großen Gefüge der Mächte.
Letzte Woche im staatlichen Fernsehen. Der russische Präsident Putin stellt sich seinen Landsleuten. Eine Politshow, perfekt inszeniert mit vorsortierten Fragen von ausgesuchten Zuschauern. Welche Position hat der russische Staat zur Beilegung der Situation in Transnistrien, fragt eine Korrespondentin des russischen Fernsehens. Und Putin gibt sich gemäßigt, mahnt den Dialog mit Moldawien und der Ukraine an, legt sich nicht fest, macht keine Zusagen an Transnistrien. Diese Antwort dürfte viele Menschen dort enttäuscht haben. Svetlana Gamova beobachtet die Beziehungen zwischen Moldawien und Transnistrien schon seit Beginn der 90er Jahre. Die Ressortchefin der Abteilung Politik der Dnjestrja Visimaja Gazeta, zu Deutsch unabhängigen Zeitung, war damals Korrespondentin ihres Blattes in dem damaligen Krisengebiet. Putin gibt keine Antworten zu der Frage des Anschlusses. Er sagt nur, das Volk müsse selbst entscheiden. Die Situation wiederholt sich jedes Mal. Seit 20 Jahren sagt Transnistrien, dass es zu Russland will. Putin kann Dinge aussitzen. Das wird schon zu seiner Taktik. Er wartet ab. Vielleicht passiert etwas in der Region, weil es an der Grenze von Moldawien und Transnistrien sehr unruhig ist. Transnistrien wirkt wie aus der Zeit gefallen. Auf Hammer und Sichel trifft man hier immer wieder, so als habe es den Zerfall der Sowjetunion nie gegeben. Etwa 500.000 Menschen leben hier, mit eigener Währung, mit eigener Flagge, mit eigenen Briefmarken. Ein Freilichtmuseum, das die alte sowjetische Zeit widerspiegelt. Bis heute ist die Provinz von niemandem als Staat anerkannt, auch nicht von Russland. Die Grenze zwischen Moldawien und Transnistrien war der Ausgangspunkt eines bitteren Krieges. Die Sowjetunion löste sich 1991 auf. Moldawien strebte Richtung Westen und Rumänien. Transnistrien aber orientierte sich in Richtung Russland. Monatelang standen sich moldawische Soldaten und paramilitärische Einheiten aus Transnistrien, unterstützt von der russischen Armee, gegenüber. 1000 Menschen starben. Seitdem hat die russische Armee ihren Stützpunkt nicht mehr aufgegeben. Als die dort stationierten Truppen Oberbefehlshaber Lebed kommandierte, erzählte er mir, es ist ein sehr glücklich gewählter Ort, weil man von dort aus ganz Europa beobachten kann. Deswegen ist Russland von dort nie weggegangen und das ist auch nicht beabsichtigt. Für Russland ist Transnistrien eine sichere Basis. 1500 Soldaten sind hier stationiert. 2006 wurde die Bevölkerung gefragt, wie sie zu einer Angliederung an Russland stehe. 97,1% der Menschen stimmten zu.
Tja, kommt der Konflikt jetzt also bald nach Transnistrien? Putins Streben nach Macht und das Zögern des Westens. Ein Kommentar zur bedrohlichen Lage in der Ukraine jetzt von Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Papier ist geduldig, das weiß jeder. Und das gilt auch für internationale Vereinbarungen. Der jüngste Beweis: das Genfer Abkommen zur Deeskalation in der Ukraine. Am vergangenen Donnerstag wurde es international begrüßt, ja fast gefeiert als erster wichtiger Schritt hin zu einer politischen Lösung. Welch grandioser Irrtum. Das Abkommen ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Täglich neue Drohungen, täglich neue Provokationen. Von einer Entwaffnung der Separatisten, von einer Räumung der besetzten Gebäude kann keine Rede sein. Der Westen lässt sich von Russlands Präsident Putin am Nasenring durch die Politarena führen. Zum nächsten Schritt, zu harten Wirtschaftssanktionen, fehlt der Mut. US-Präsident Obama fordert sie, aber Deutschland, Österreich und andere stehen immer noch auf der Bremse, unterstützt von einer wackeren Schar von Putin-Verstehern hierzulande. Dabei ist es genau dieses Zögern, das Russland in die Karten spielt. Einerseits wäscht Moskau seine Hände in Unschuld, beteuert keinen Einfluss auf die pro-russischen Separatisten zu haben. Andererseits will es sie aber schützen mit Sätzen wie: jeder Angriff auf russische Bürger ist ein Angriff auf die russische Föderation. Deutlicher kann man kaum werden. Russland sieht sich als Schutzmacht für die pro-russische Bewegung und betreibt so die Spaltung der Ukraine. Und Deutschland? Nun, Kanzlerin Merkel telefoniert und ist besorgt. Außenminister Steinmeier reist und redet. Aber hilft das? Kaum. Um Putin in die Schranken zu weisen, um eine Spaltung der Ukraine zu verhindern, wenn man es denn wirklich will, braucht es jetzt klare Kante und starke Geschütze. Politische, versteht sich.
Reinhard Becker kommentierte. Der Konflikt zwischen Moskau und Kiew war heute auch ein Thema in Leipzig. Dort hat sich das deutsch-russische Gesprächsforum Petersburger Dialog getroffen und zum Ende der Gewalt aufgerufen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Vertreter von Organisationen, Unternehmen und politischen Institutionen forderten, in der Ukraine müssten sofort alle illegalen und bewaffneten Gruppen entwaffnet und besetzte Gebäude geräumt werden. Zum Petersburger Dialog treffen sich einmal jährlich Vertreter des öffentlichen Lebens aus Deutschland und Russland, um das Verhältnis beider Länder voranzubringen. Zum Auftakt seiner einwöchigen Asienreise ist US-Präsident Obama in Japan eingetroffen. Vor dem Hintergrund neuer Spannungen zwischen Japan und China hat Obama die Sicherheitsgarantien für den Verbündeten bekräftigt. Die beiden Länder streiten um eine unbewohnte Inselgruppe im Ostchinesischen Meer. Bei den Gesprächen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Abe geht es auch um ein geplantes Freihandelsabkommen der USA mit Pazifik-Anrainerstaaten. Weitere Stationen von Obamas Asienreise sind Südkorea, Malaysia und die Philippinen. Das Krisenland Portugal will in wenigen Wochen den Euro-Rettungsschirm verlassen. Heute hat es einen wichtigen Schritt in diese Richtung gemacht. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Portugal hat die ersten 10-jährigen Staatsanleihen seit April 2011 herausgegeben und diese standen bei den Anlegern hoch im Kurs. Die Nachfrage war deutlich größer als das Angebot, das bei 750 Millionen Euro lag. Die Rendite, also die Summe, die Portugal Anlegern bieten musste, lag mit 3,6% auf dem tiefsten Stand seit dem Jahr 2006. Dennoch, aus Anlegersicht ist das ein gutes Geschäft. Wo gibt es in diesen Zeiten noch so einen hohen Ertrag von 3,6%? Und das auch noch sicher, denn diese zehnjährigen Anleihen sind gerade noch so sicher, dass die Europäische Zentralbank in Frankfurt sie als Pfand akzeptiert. So kann jede Bank, die solche portugiesischen Anleihen gekauft hat, diese nun bei der EZB gegen einen Zins von 0,5% gegen frisches Geld tauschen. Die EZB muss also weiter dranbleiben, wenn es um die Eurokrise geht. Zwar ist ein gutes Stück des Weges geschafft, aber es ist immer noch Vorsicht angesagt, denn viele Staaten sitzen immer noch auf einem immensen Schuldenberg.
Die Börsendaten. In Frankfurt verzeichnete der DAX heute ein Minus von 0,6% und ging bei 9.544 Punkten aus dem Handel. In New York schloss der Dow Jones bei 16.502 Punkten und lag damit ebenfalls im Minus mit 0,1%. Soweit die Nachrichten und damit zurück zu Karin Mioska.
Sie wollten am Mount Everest Fixseile befestigen und Hilfsleitern legen, als sie in 5.800 Metern Höhe der Tod ereilte. Am vergangenen Freitag starben 16 nepalesische Bergführer auf dem höchsten Berg der Erde in einer Lawine. Um den Aufstieg für die Bergsteiger aus der ganzen Welt zu sichern, die für ihre Expeditionen jeweils mehrere 10.000 Euro hinblättern, bezahlten sie mit ihrem Leben. Es ist das schwerste Unglück in der Geschichte des Everest, mit gravierenden Folgen. Denn nun wollen die Sherpas streiken. Jenes Bergvolk, das als Führer und Träger jedes Jahr mittlerweile hunderten Bergsteigern den Gipfelsturm am Everest erst ermöglicht. Marcel Müller.
Es sind viele diesmal. Einfach zu viele. Immer noch leiden Freunde und Angehörige um die 16 Toten. Still in sich gekehrt. Mein Freund war Sherpa. Er war ein guter Mensch und ein guter Bergsteiger. Sein Tod ist ein großer Verlust für Nepal und die Bergsteigerei. Hier in der Nähe des Basislagers ist das Unglück passiert. Die NDR-Journalistin Juliane Möcklinghoff hat es hautnah erlebt. Für eine Reportage begleitet sie den blinden Bergsteiger Andi Holzer, der Gipfel auch sein Ziel. Doch nach dem Unglück steht auch diese Expedition vor dem Aus.
Emotional ist es sehr schwierig hier. Nach dem Unfall haben wir viel geredet. Einige hatten Nervenzusammenbrüche aus der großen Gruppe hier. Ich selbst kann auch nur sagen, dass ich immer schwanke zwischen, was mache ich hier eigentlich, ich will nach Hause.
Unter den Opfern kein einziger westlicher Bergsteiger. Es waren die Sherpas, die vorausgegangen waren, wie hier bei früheren Aufstiegen. Mit Leitern und Seilen ebnen sie den Touristen den Weg. Sie sind die Wasserträger des Everest-Tourismus, schleppen, kochen, bauen Zelte auf und ab. Doch nun wollen sie nicht mehr. Sie fordern Respekt für die Toten. Doch die Regierung in Nepal sorgt sich eher um die knapp 3 Millionen Euro Gebühren, die sie jährlich für die Touren einstreicht.
Fest steht, dass die Regierung sehr viel Geld einnimmt von den Bergtouristen hier, damit die Erlaubnis bekommen, auf den Berg oder auf die Berge hier zu gehen. Davon sehen die Sherpas nichts. Die Sherpas wollen eine Art Sozialversicherung bekommen. Sie haben uns erzählt, dass die Angehörigen der Opfer zum Beispiel nur 400 Dollar bekommen haben, was natürlich nichts ist, wenn eine Witwe mit 6 Kindern hinterlassen wird.
Auch aus Deutschland kommen Everest-Besteiger. Ingo Nikolai vom Summit Club, der kommerziellen Tochter des Deutschen Alpenvereins, organisiert den Sehnsuchtstrip vieler Bergsteiger. Fast 40.000 Euro pro Person, davon bekämen die Sherpas einen ordentlichen Anteil.
Ein Sherpa verdient normalerweise im Schnitt so um die 5.000 Dollar für einen Einsatz am Gipfel. Manchmal kommt noch eine Gipfelprämie mit hinzu. Das ist natürlich, wenn ich jetzt das typische nepalesische Gehalt nehme, richtig viel Geld für die Menschen dort.
Aber die Saison dauert nur 2 Monate. Reich wird kaum einer. Und der Tod ist ständiger Begleiter. Ein Ende des Massentourismus am Everest fordert deshalb auch die Bergsteigerlegende Reinhold Messner. Er stieg einst allein, ohne jede Hilfe, auf den höchsten Berg der Welt. Wenn die Sherpas endlich verstehen, dass sie diese Wasserträgerarbeit nicht unbedingt machen müssen, dann werden die Herrschaften Touristen, die ohne das Können der Sherpas da nicht hochkommen, endlich den Unfug lassen, auf den Everest steigen zu wollen. Tatsächlich, fast alle Sherpas denken jetzt nur noch an den Abstieg, wollen den Berg verlassen. Es sieht so aus, als würde niemand mehr von ihnen den Everest besteigen, zumindest nicht in diesem Jahr.
Vor fast 100 Jahren begannen im Osmanischen Reich Deportationen und Massaker gegen die Armenier. Erst heute hat der türkische Ministerpräsident Erdogan dazu erstmals überraschend versöhnliche Worte gefunden. Noch einmal Thorsten Schröder.
Erdogan hat den Nachfahren der Opfer erstmals offiziell sein Beileid ausgesprochen. Allerdings sprach er ausdrücklich nicht von Völkermord, wie die Armenier selbst und viele westliche Politiker und Historiker. Die Bewertung der im Osmanischen Reich begangenen Verbrechen belastet die Beziehungen beider Länder bis heute. Die Armenier gehen davon aus, dass von 1915 an bis zu 1,5 Millionen Menschen ermordet wurden. Angesichts der Gewalt im Südsudan hat sich der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Stresser für eine Ausweitung der UN-Friedensmission ausgesprochen, notfalls auch mit stärkerer deutscher Beteiligung. Der Südsudan ist von Bürgerkrieg und Chaos gezeichnet. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht und vom Hungertod bedroht, warnen die Vereinten Nationen. Zuletzt hatte sich die Gewalt in der Stadt Bentiu an der Grenze zum Sudan entladen in einem Massaker mit hunderten Toten. Amnesty International beklagt die Misshandlung von Haushaltshilfen im Emirat Katar. Schläge, Vergewaltigungen und bis zu 100 Stunden Arbeit in der Woche gehörten zum Alltag der Frauen, die meist aus Südostasien stammten, so die Menschenrechtsorganisation. Sie dürften oft die Häuser ihrer Dienstherren nicht verlassen. Bei Zuwiderhandlungen drohe eine Ausweisung. Katar, das die Fußballweltmeisterschaft 2022 ausrichtet, war bereits wegen schlechter Arbeitsbedingungen auf seinen Baustellen in die Kritik geraten. Knapp 7 Wochen vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien ist es in Rio de Janeiro zu schweren Ausschreitungen gekommen. In der vergangenen Nacht wurde eine bei Touristen beliebte Gegend an der Copacabana von Bewohnern eines Armenviertels angegriffen. Als Sicherheitskräfte daraufhin eingriffen, starb mindestens ein Bewohner durch Schüsse. Zur WM erwarten die Veranstalter rund 600.000 ausländische Touristen. Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg hat seinen Trainer Gert-Jan Verbeek beurlaubt. Die Mannschaft wird in den verbleibenden 3 Partien vom bisherigen U23-Trainer Roger Prinzen und dem Ex-Profi Marek Mintal betreut. Die Franken belegen zurzeit den vorletzten Tabellenplatz. Festakt zum 50. Geburtstag des ARD-Studios in Prag. Mit einer Feierstunde wurde an die Anfänge 1964 in der Tschechoslowakei erinnert. In dem ehemals sozialistischen Land waren die ARD-Korrespondenten lange Zeit die einzigen westlichen Fernsehberichterstatter, so auch im Herbst 1989, als sie als einziges westliches Kamerateam aufzeichneten, wie Bundesaußenminister Genscher tausenden ostdeutschen Botschaftsflüchtlingen die Nachricht von ihrer bevorstehenden Ausreise überbrachte.
In London stand vor mehr als 400 Jahren ein Theater, das es heute wieder gibt, das Globe. Manche sagen, es habe schon bessere Zeiten gesehen. Andere dagegen wittern Morgenluft, denn sie wissen, bereit sein ist alles. Ein Königreich für ein Pferd wurde hier schon geboten. Und wenn nicht gerade etwas faul ist im Staate, dauert das Spiel an, bis es heißt, Ende gut, alles gut. Kann man sich vorstellen, dass all diese beknackten Worthülsen und inflationär benutzten Redewendungen, dass sie alle aus der Feder eines genialen Theaterautoren stammen? Der von William Shakespeare nämlich, der heute vor 450 Jahren geboren worden sein soll, erscheint diesem Mann von heute aus betrachtet unwürdig. Doch trotzdem würdigen die Menschen ihn nun. Auch du, Frank Jahn, auch du.
Ein Mysterium ist dieser Mann. Wir wissen wenig darüber, wer Shakespeare war. Doch was er schrieb, scheint uns vertraut.
To be or not to be.
Mit Hamlet feiert das Globetheater Shakespeares Geburtstag und geht damit auf Welttournee. Auch in Staaten, in denen mit dem Meister gesprochen selbst heute noch was faul ist. Sie spielen in Nordkorea und Iran. Shakespeares Freigeist sei aktuell wie zu Zeiten, als seine Stücke Premiere feierten hier im Globe in London. Shakespeare verkörpert neben allem auch echtes Bürgertum. Er zelebriert, was es bedeutet, als Bürger aktiv die Gesellschaft zu gestalten. Die Verdienste liegen auf der Hand, seine Vergangenheit eher im Dunkeln. Im Archiv in seinem Heimatort Stratford-upon-Avon wissen sie, dass Shakespeare am 26. April getauft wurde. Sein Geburtstag aber ist Vermutung, kein Fakt. Es gab ein Gesetz, nach dem man innerhalb einer Frist nach der Geburt getauft werden musste. Davon ausgehend haben wir zurückgerechnet und kamen auf den 23. als Tag seiner Geburt. Und noch mehr Zweifel ranken sich um Stratfords berühmten Sohn. In diesem Haus kam William Shakespeare zur Welt. Handschuhmacher war sein Vater. Shakespeare paukte in der Schule Englisch und Latein. Aber war dies die Geburtsstätte eines Genies? Vom Handwerkersohn zum Starpoeten in London. Diese Erfolgsstory finden manche zu schön, um wahr zu sein. Wenn jemand mit Schreiben sein Geld verdient, erwartet man doch, dass er Bücher in seinem Haus hinterlässt. Wir haben nicht mal handgeschriebene Manuskripte von Shakespeare. Es gibt 6 zittrige Unterschriften und die sehen auch noch alle verschieden aus. Shakespeare lieh nur seinen Namen, vermuten manche als Tarnung für Autoren wie Christopher Marlowe oder den Grafen von Oxford, die anonym bleiben wollten. Absurd nennen andere diese Verschwörungstheorie. Es sprechen viele Gründe dagegen. Der einfachste ist vielleicht, dass Shakespeare zu Lebzeiten neben Freunden auch viele Feinde hatte, die ihm den Erfolg neideten. Dass so eine Verschwörung geheim gehalten werden könnte, vor allen Freunden und Feinden, das halte ich doch für unwahrscheinlich. Ein Streit um seine Person gefiele Shakespeare wohl, stellte er doch gern alles in Frage. Doch für seine Fans gibt's keine Diskussion, er ist der Größte. Ein wunderbarer Poet, schwärmt diese Britin, ich bin so stolz auf ihn. Stolz ist nicht alles, vor dem Glob gibt es Shakespeare aus dem Stegreif.
When shall we three meet again, in thunder, lightning or in rain?
If music be the food of love, play on.
Shakespeare ist noch immer in aller Munde und natürlich auch auf Twitter. Ein gewisser Willy Shakes tweetet hier alle 10 Minuten ein Zitat. Das passt zum Meister, eine etwas mysteriöse und schier unerschöpfliche Quelle der Poesie.
Jetzt müsste es eigentlich heißen, der Rest ist Schweigen. Wäre da nicht die Champions League? Statt eines Schlusswortes von Prinz Hamlet kommt daher jetzt König Fußball, wenn auch nicht zu Wort, so doch zu seinem Recht. Denn am Abend empfing Real Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Champions League den FC Bayern München. Der Rekordsieger der europäischen Landesmeisterwettbewerbe gegen den aktuellen Titelverteidiger. Für Fußballfans war diese Begegnung, um nochmal Shakespeare zu zitieren, der Stoff, aus dem die Träume sind. Vor wenigen Minuten erst endete die Partie. Für wen sie traumhaft ausging, weiß Thomas Klinger.
Weiße Tücher bedeuten bei Real keine Aufgabe. Das ehemals weiße Ballett tanzt die feldüberlegenen Bayern gleich beim ersten Konter aus. Benzema staubt ab 19. Minute. Boateng schätzt den Pass des wiedergenesenen Ronaldo falsch ein. Ein Fehler, ein Gegentor. Guardiolas Team danach im Glück, dass Ronaldo der Weltfußballer 2013 fast schon kläglich vergibt. Und Di Maria ist nur mit purer Gewalt versucht. In der zweiten Halbzeit weniger Ballstaffetten der Bayern, dafür mal Chancen, aber keine großen. Kein wirklicher Pep beim Titelverteidiger, kein guter Rhythmus unter den Augen von Spaniens König Carlos. Die großen Momente bleiben Madrid vorbehalten, neu erklärt gegen Ronaldo. Die eingewechselten Müller und Götze beleben das Spiel, die größte Chance bereits in der Schlussphase. Die letzte Chance dann für Müller, zu Recht kein Elfmeter. Es bleibt noch viel zu tun für Guardiola und die Bayern, um wieder die Könige Europas zu werden.
Tja, am kommenden Dienstag um diese Zeit wissen wir, ob es für die Bayern gereicht hat. Bereits heute, Sven Plöger, wissen Sie schon, wie das Wetter von morgen wird, nämlich wie?
Ja, das ist eine klare Frage und ich will eine klare Antwort geben und die lautet wechselhaft. Es gibt wieder ein paar Schauer und Gewitter. Für viele Menschen allerdings sonniges Wetter in Deutschland und auch ganz schön warmes Wetter. Und da sind wir dann auch gleich beim heutigen Thema in Sachen Wärme. Das ist mal der Satellitenfilm. Anfangs war es sehr sonnig, dann gegen der Mittagszeit oder gegen die Mittagszeit vielmehr kamen die ersten Quellwolken zustande, wuchsen in die Höhe und nochmal die Temperaturen. Fast 25 Grad haben wir geschafft. Wir haben es aufgerundet. 24,7 waren es genau. Und zwar in Mühlacker und in Waldhut-Tingen, also in Baden-Württemberg. An der Ostsee wird man sich jetzt natürlich fragen, wieso sprechen die denn da im Wetterbericht ständig von der Wärme? Zum Beispiel heute Fehmarn-Staberhuck 9 Grad oder Julius Ruhr auf Rügen gerade mal 8 Grad. Und der Grund dafür ist im Moment der auflandige Wind. Die Ostsee hat gerade mal 7, 8 Grad. Das ist unser Strömungsfilm. Und Sie sehen hier, wie die Pfeile lang herkommen, über die Ostsee dann aufs Land treffen. Und das drückt die Temperaturen eben deutlich runter. In in Deutschland zunächst sonst schwacher Wind, aber Sie sehen hier zum Freitag, hier unten läuft immer die Uhrzeit, zum Freitag wird der Ostwind dann langsam zunehmen. Jetzt gucken wir in die kommende Nacht hinein, da sieht es so aus, dass wir noch ein paar Schauer haben. Die Gewitter auch hier über Niedersachsen fallen jetzt mehr und mehr in sich zusammen. Sonst ist es oftmals sogar sternenklar, dann bilden sich örtlich mal Nebelbänke und die Temperaturen morgen früh liegen in Bayern so bei 3 bis 8 Grad, sonst meist 5 bis 10 im Kölner Raum, im Berliner Raum auch mal nicht unter 11 Grad. Und der morgige Vormittag wieder die ruhigere Tagesphase mit viel Sonnenschein. Im Norden allerdings ein bisschen ähnlich wie heute Hochnebel und auch Nebelfelder. Nachmittags reißt der Himmel dann hier ein bisschen auf. Ansonsten geht es wieder los mit dem Gebrodel, gerade ganz im Westen und ganz im Osten. In der Mitte ist es vielfach klar und tatsächlich auch trocken. Es gibt nur Quellwolken, die unterwegs sind. Temperaturen für viele 20 bis 25 Grad und dann wieder die Ostsee und auch die Nordsee kalt mit 10 bis 12 Grad. Der Wind hier aus Nordost, Stärke 4 bis 5, sonst schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Jetzt gucken wir natürlich auf die Aussichten. Sie sehen, am Freitag geht es rauf bis 26 Grad. Die Schauer ziehen sich nach Süden zurück. Samstag insgesamt wechselhafter. Schnell noch der 15-Tage-Trend. Hier, da müssen wir noch durch eine Talsohle durch. Also, Karen, der Sonntag, der wird dann im Westen schon schön nasskalt, also uselig, wie man da sagt.
Trotzdem danke Sven Plöger. Und das waren uselig. Die letzten Worte von uns für heute. Hier folgt ein Krimi, der auch genauso heißt, das letzte Wort nämlich. Und um 0:15 Uhr erwartet Sie Gabi Bauer dann zum Nachtmagazin. Bis morgen.